Und natürlich und zuallererst herzlich willkommen, Robert Habeck.
Guten Abend, Frau Miosga.
Schon daran gewöhnt, an allem schuld sein zu müssen?
Ich glaube, so ist es nicht ganz. Denn die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja alle keine politischen Entscheidungen gewesen. Weder, dass die Heizung kaputt geht, noch, dass es an Antibiotikern oder anderen Stoffen fehlt. Und der Streik ist auch die Entscheidung von Gewerkschaften. Also insofern,
das ist ein bisschen überspitzt, aber die Stimmung
haben Verantwortung.
Ein bisschen mehr. Oder?
Die Stimmung in Deutschland ist Moll, ja, das stimmt. Mhm. Und vielleicht kann ich ein bisschen heute Abend ein bisschen Dur reinbringen, beziehungsweise wir gemeinsam, ist ja was passiert in den letzten Wochen, ein bisschen dazu beitragen, dass man wieder Mut und Entschlusskraft fasst.
Mhm. Gibt es,
Grund dafür gibt es.
Das hoffe ich. Gibt es Verfehlungen, für die Sie sich die Schuld geben?
Ja, das habe ich ja häufig genug gesagt. Die Debatte um das Heizungsgesetz hat sicherlich ihren Beitrag geleistet. Und es ist meine Verantwortung in letzter Konsequenz, dass ich nicht rechtzeitig erkannt habe, dass auch im Jahreswechsel 2022/23 was in Deutschland passiert ist. Also insofern, na klar, ich bin in der Regierung und trage Verantwortung nicht nur für meinen Bereich, sondern auch für die Entscheidung der Regierung. Das ist ganz klar so.
Vielleicht mögen Sie sich auch die Schuld geben an einer Neuauflage eines koalitionsinternen Streit. Sie haben am Donnerstag im Bundestag eine neue Idee ausgebreitet, nämlich zur Entlastung von Unternehmen ein neues Sondervermögen aufzusetzen.
Na, ja. War das schon die Frage?
Nö. Ach so. Nennen Sie das immer noch so?
Naja, erst einmal war ja der Gedanke, Recht zu geben. Und zwar den Beschreibungen von vielen Unternehmen und auch der Opposition, der Union und auch dem, was viele Leute in der FDP diagnostizieren und ich eben auch, dass die ökonomische Lage im Moment so eng ist und Deutschland mehr investieren muss und es nicht tut oder nicht genug tut, dass wir mehr tun müssen und dass wir stärkere Anreize neben all dem anderen schaffen müssen, auch finanzielle Anreize.
Würde ich gerne gleich genauer wissen, aber ich sagte Streit, weil Sie haben vorher den Finanzminister nicht informiert, oder?
Na, es war eine Antwort auf die, oder eine verspätete Antwort, denn die Debatte war ja schon am Mittwoch, auf den Punkt, den der Oppositionsführer gemacht hat, nämlich nicht mehr miteinander zu reden. So kann man ja den Beitrag von Herrn Merz zusammenfassen.
Ist das ein Grund, den Finanzminister in der eigenen Koalition vorher nicht zu informieren, dass man Sondervermögen, ein milliardenschweres, aufsetzt?
Noch einmal, der Gedanke ist ja erstmal nicht, den Streit zu provozieren oder zu machen, sondern erst einmal zu schauen, dass wir gemeinsam sehen, ja, der Punkt, den viele, auch Christian Lindner, vortragen, ist richtig und berechtigt. Die Steuerlast für viele Unternehmen ist höher als im internationalen Wettbewerb. Und wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland. Deswegen würde es helfen, Steuern so zu senken, dass wieder mehr investiert wird. Das ist ja auch das Anliegen der Bundesregierung, dass Paket, das wir gerade schnüren, heißt Wachstumschancengesetz und das hat dann gesamtstaatlich, also der Bund, die Länder und die Kommunen, ein Volumen von 8 Milliarden Euro, die sich dann erstmal über die nächsten 2-3 Jahre aufbauen. Und alle sagen, das ist viel zu klein. Das ist viel zu klein. Und im Moment verhandelt der Bundesrat mit der Bundesregierung darum, es kleiner zu machen, statt größer zu machen. Und wenn es jetzt schon nicht gelingt, die 8 Milliarden zu stehen, am Ende werden da wahrscheinlich 3 bei rauskommen, also es wird noch kleiner, quasi homöopathisch, wenn man so will, dann muss ja der Gedanke umgekehrt richtig sein, zu sagen, dann müssten wir eigentlich genau das, was darin vorgesehen ist, nämlich Abschreibungsmöglichkeiten zu erhöhen, hebeln.
Was genau stellen Sie sich denn da vor? Was für eine Steuersenkung, Unternehmenssteuersenkung sollte das sein? In welcher Höhe?
Meiner Vorstellung nach haben wir ja, ich habe es eben schon gesagt, vor allem einen Bedarf zu investieren. Also weniger Gewinne aufzusparen für die Zukunft, sondern jetzt, auch jetzt präzise in dieser Zeit, in die Infrastruktur, in die unternehmerische Forschung, Entwicklung, in den Aufbau von neuen Fertigungskapazitäten zu investieren. Mhm. Und deswegen wäre mein Gedanke, aber noch einmal, es ist eine Einladung und ich hoffe, ganz viele Leute tragen eigene Gedanken bei, das steuerlich zu begünstigen.
Aber
also Abschreibungen vorzuziehen, wenn man sagt, jetzt baue ich irgendeine neue Produktionsanlage, jetzt investiere ich in Wasserstoff oder in Elektrifizierung von Prozessen, dass das steuerlich begünstigt wird, damit wir die Wertschöpfung und die Produktion im Land anreizen.
Steuersenkung, in welcher Höhe? Können Sie sich das vorstellen? Also wenn man es mit Frankreich vergleicht oder USA, da sind wir so bei 25% Unternehmenssteuern. Ist auch was der Opposition vorschwebt. Ist das was, womit Sie sich auch anfreunden können?
Ja, aber das ist genau das Problem. Ich will jetzt hier keinen großen Zahlensalat anrühren, aber das, was der Opposition vorschwebt. Also eine, die Gesamtlast der Unternehmen zu senken auf 25%. Wir sind ungefähr bei 30% in Deutschland, also höher als andere, würde grober Daumen 30 Milliarden jährlich kosten. Wir haben im Moment eine Debatte über 8 Milliarden gesamtstaatlich. Also ein großer Unterschied und jetzt schon die Probleme. Und deswegen können wir uns vielleicht annähern, jedenfalls gedanklich oder in einem Diskurs, erstmal wieder miteinander zu reden, zu sagen, ja, da ist ein Problem, das ist attestiert, das will ich auch machen, das war der Hauptgedanke. Aber wenn wir es jetzt schon nicht schaffen, für 8 Milliarden das Geld zusammenzukratzen, und da kommen wahrscheinlich 3 bei raus, das ist das, was man hört, wir bräuchten aber 30, also mal 10, dann haben wir ein 10-mal größeres Problem als die Gegenwart. Und das ist, darüber können wir ja nicht hinwegsehen. Und das ist dann das, was Sie dann gesagt haben. Dann habe ich das Wort Sondervermögen in den Mund genommen, um zu sagen, darüber wird in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, auch in den Instituten, die der Wirtschaft nahestehen, diskutiert. Leute, lasst uns mal zusammenkommen und reden miteinander.
Sie glauben aber nicht wirklich daran, dass das kommt. So ein milliardenschweres Sondervermögen. Das macht ja keiner mit.
Was heißt glauben? Im Moment sehe ich, dass die gewählten Politiker vor allem betonen, was alles nicht geht und warum man bestimmte Sachen nicht machen kann und warum man sich nichts gönnt und warum man das Gespräch gar nicht führen muss, ohne erstmal Vorbedingungen von anderen zu führen. Also im Grunde ist der politische Raum im Moment so verstellt, weil man sagt, bevor ich mit dir rede, musst du dich erstmal entschuldigen für das, was du seit 30 Jahren parteipolitisch gefordert hast. Und das kann ja nicht richtig sein. Und nee, der Gedanke, den ich hatte, war als Reaktion, Leute, lasst uns da nicht stehen bleiben. Jetzt in dieser Phase ist es ja nicht so, dass wir nur ökonomisch unter Druck stehen, wir stehen ja auch demokratisch unter Druck. Sieht ja jeder die großen Demonstrationen. Kann es doch nicht sein, dass demokratische Parteien nicht miteinander reden. Und ich weiß nicht, ob dabei was rauskommt, aber ich will nicht glauben, dass es nicht möglich ist, bei der gleichen Problemdiagnose miteinander drüber zu reden. Und das war es eigentlich.
Die entscheidende Frage ist ja, Herr Habeck, wo soll das Geld herkommen? Da haben Sie ja unterschiedliche Ideen. Sie wollen Schulden machen, Christian Lindner will sparen. Wo würden Sie denn mitsparen?
Wir haben ja gerade gespart und Sie haben gesehen, wie die freundliche Begleitung ausgeblieben ist, um es mal höflich zu formulieren. Sparen heißt ja, man kürzt, man nimmt etwas weg. Jetzt ist es vor allem der Agrardiesel gewesen, aber der hat ein Volumen, Sie haben die Zahlen noch im Kopf, 8 Milliarden ist das, was jetzt verhandelt werden soll. Dafür haben wir Gelder bereitgestellt im Haushalt, 30 Milliarden der Vorschlag der Union. Das sind so die Dimensionen. Diese Agrardieselkürzung gestuft über 3 Jahre würden 450 Millionen bringen. Also ein Bruchteil dessen, über das wir reden oder reden könnten. Und die Konsequenz wäre das Gleiche, mal 60, wenn wir über die Summe reden. Und ehrlicherweise weiß ich nicht, ob das Land das aushält und ob die Politik, die demokratische Politik im Land das aushält.
Aber nochmal, Sie sind da auf zwei Planeten. Der eine kettet sich an der Schuldenbremse fest, der andere will sie lockern. Der eine will Schulden machen, der andere will sparen. Wo soll denn da ein Kompromiss gehen?
Das ist ja genau, ja, wenn ich ihn jetzt vorwegnehme, ist es ja kein Kompromiss. Aber was ich im Bundestag versucht habe zu sagen, ist, genau darüber müssen wir doch reden. Sie haben völlig recht. Es wäre für einen Teil des Parlaments ganz leicht zu sagen, wir erhöhen die Steuern. Es ist aber ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden, schon in der Koalition. Es wird für einen anderen Teil im Parlament ganz leicht sein, wir kürzen die Renten. Es ist ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden. Ein Teil wird vielleicht sagen, kürzt bei, ich weiß nicht, welchen Leistungen. Und ein anderer Teil wird sagen, macht das Fliegen noch teurer. Und es ist ausgeschlossen, dass wir dafür große Mehrheiten finden und das Volumen reicht. So, nun schließt sich alles Mögliche aus. Und dann gehen alle nach Hause und sagen, ja, dann können wir das, was eigentlich notwendig ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft durchzuhalten, nicht erreichen. Das kann man ja nur finden, wenn man glaubt, der Parteitag ist wichtiger als das Land. Und das ist nicht befriedigend. Da können wir nicht stehen bleiben. Und deswegen, statt jetzt alles Mögliche auszuschließen, das war mein Versuch, wollte ich sagen, dann lasst uns doch die Quadratur des Kreises probieren. Alles Mögliche mal denken und erlauben. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen, ob es erfolgreich endet. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wenn es nicht weitergeht, dann wird es auf keinen Fall erfolgreich enden.
Können Sie sich denn denken, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen zu senken oder abzuschaffen, so wie Christian Lindner das jetzt gefordert hat?
Ja, was heißt denken? Ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass wir ein Haushaltsloch haben in 25. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags würde das ja erst einmal vergrößern. Also das Geld fehlt dann ja noch immer im Haushalt. Und der Finanzminister weist ja entlang der Verfassung regelmäßig darauf hin, dass der Haushalt ausgeglichen sein muss, auch in 25. Also macht es das Problem ja erstmal größer. Da ist ja noch nicht mehr Geld eingenommen worden. Also ich sage gar nicht, das ist jetzt einfach, aber ich weise darauf hin, als Wirtschaftsminister, aber auch als Bürger dieses Landes, dass wir in einer anderen Situation stehen als in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir glauben konnten, ohne politische Maßnahmen renkt sich alles wieder ein. Mhm. Die Welt hat sich dramatisch verändert, auch die ökonomische Welt. China ist nicht mehr unsere freundliche Werkbank. Russland ist nicht mehr unser ewig verlässlicher Gaslieferant. Die Amerikaner haben zum ersten Mal seit langer Zeit ein wahnsinniges Subventionsprogramm aufgelegt. Und wir dürfen nicht wieder zurückfallen in Bresigkeit und Schläfrigkeit. Und das müssen wir halt demokratisch hinkriegen. Das ist der Zustand, den ich beschreiben kann. Und ich finde, dazu gehört, und das mutet eben allen etwas zu, dass wir all die Regeln, die wir uns so in den letzten 10, 15 Jahren gegeben haben, und ich sage alle, ich nehme da gar nichts aus, auch Dinge, die den Grünen wehtun oder die ich persönlich wichtig finde, irgendwelche Vorschriften bei Emissionen oder was auch immer, die müssen wir hinterfragen. Wie die Kommunen und die Länder zusammenspielen, wie unser Föderalismus aufgebaut ist, wie die europäischen Genehmigungsverfahren sind, wie unsere finanzpolitischen Logiken sind. Mehr will ich gar nicht, aber das wäre schon schön, dass wir einen Raum finden, wo man nicht gleich sagt, wer gewinnt, wer verliert. Aber das habe ich doch 1992 anders im Parteitag beschlossen. Deswegen rede ich da mit dir nicht drüber.
Und glauben Sie, Christian Lindner sucht diesen Raum auf?
Ja, das weiß ich.
Das wissen Sie sogar?
Na klar.
Wie wäre es denn, wenn Sie sich erstmal zusammen in einen Raum setzten, anstatt über die Sonntagszeitung zu kommunizieren?
Wir sitzen ja ganz häufig in einem Raum, also nächtelang. Mhm. Ich sehe Christian Lindner häufiger als viele, viele Menschen.
Aber ist schon ein bisschen absurd.
Aus meiner Familie.
Ist schon ein bisschen absurd. Sie sagen am Donnerstag was im Bundestag, dann sagt er was in der Sonntagszeitung, Sie sagen was in der Sonntagszeitung und jetzt wieder hier, anstatt mal vorher miteinander zu reden.
Ja, wir reden ja dauernd miteinander.
Aber nicht darüber.
Ja, wir müssen halt auch trotzdem zu Karin Joska gehen.
Das weiß ich
zu schätzen. Oder dürfen.
dass Sie beide gut und immer wieder aneinander geraten können, das konnten wir schon feststellen in einem Fernsehausschnitt, den wir Ihnen zeigen wollen, nämlich hier in der Anne-Will-Sendung im Oktober 2018.
Ja, aber da waren wir ja nicht in einer Regierung.
Gucken Sie mal.
Du könntest dich mal entscheiden, ob wir Steigbügelhalter der AfD und die Extreme pushen sind, was du ja auch sagst, oder ob wir cremig sind. Kann eigentlich nur eins von beiden richtig sein, dann nehme ich lieber das Cremige.
Nee, Moment. So rede ich gar nicht.
Doch, das
Ich würde gerne
taub oder was? Habe ich doch gesehen im
Fernsehen. Vielleicht.
Hast du eins zu eins gesagt?
Vielleicht hast du eine interessengeleitete Erinnerung. Mhm. Ihr seid Klimanationalisten.
Wenn du sagst.
Robert.
Jetzt ganz kurz.
Gerne.
Wenn du sagst Klimanationalist, dann ist das Populismus.
Nein.
Das würde ich niemals zur FDP sagen, aus den genannten Gründen. Ich will diese Sprache raushaben aus der Politik.
Aber das
dann gehst du mit der
2%
nach Hause und wir mit den 10.
Da möchte ich jetzt das Publikum, das applaudiert hat, daran erinnern, dass die Grünen uns regelmäßig Klimawandelleugner nennen.
Ahnten Sie damals schon, dass gar nichts cremig sein würde zwischen Ihnen?
So ist es aber nicht. Aha. Wir haben wirklich ein stabiles Verhältnis.
Das soll
ich wusste glauben. Nur nicht, dass Olaf Scholz damals in der Sendung war. An die Sendung kann ich mich nicht erinnern, aber...
Der war damals noch Finanzminister der Großen Koalition. Haben Sie gesehen, wie konsterniert er geguckt ist? Können wir das nochmal sehen?
Nein, ich glaube, das war interessiert.
Nee, der ist konsterniert.
Nein.
Doch, guckt der eigentlich heute immer noch so, wenn Sie beiden sich streiten und behaken?
Wir streiten uns ja gar nicht. Also es ist, was soll ich denn sagen? Wir kommen aus verschiedenen politischen Denkschulen. Und ich finde, wir haben auch rückblickend viel miteinander und Gutes miteinander hinbekommen. Und jetzt an dieser Stelle gerade den Haushalt 24. Und jetzt reden wir trotzdem alle darüber und zu Recht, wie dieses Land in einer hochkompetitiven, also wettbewerbsveränderten Situation.
Ich weiß, wir werden das auch gleich, wir werden das noch vertiefen, Herr Habeck, aber ich spreche gerade über die Form. Und der Kanzler hat Sie gerügt im Zeitinterview. Da hat er gesagt, leider ist es zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen. Das müssen wir uns ankreiden lassen und darauf hätte ich gut verzichten können. Jetzt machen Sie das schon wieder, oder?
Nein, so erlebe ich es nicht. Ich erlebe es als notwendige Debatte und vielleicht passiert ja gerade was. Also das tatsächlich gesehen wird, dass die Interessen, nämlich Investitionen im Land zu ermöglichen und natürlich den Haushalt entlang der Spielregeln, die wir uns gegeben haben, zu halten, zusammengebracht werden.
Was sagt denn der Kanzler zu der Debatte? Wusste der von Ihrem Vorstoß des Sondervermögens?
Wie gesagt, ich habe geantwortet auf die Debatte, wie ich sie im Plenum erlebt habe am Tag davor. Und das hat mich bedrückt, dass ich es so verstanden habe, dass nicht mehr mit der Opposition darüber geredet werden darf, ohne Kotau der Regierung. Also alle müssen erst einmal abschwören und sich entschuldigen, wie es weitergehen kann. Und,
aber gibt es eine Reaktion?
Glaube,
was sagt die SPD
dazu? Ich glaube, naja, in so einer Debatte passiert ja was. Da ist eine Stimmung im Saal, die Leute hören einem zu oder auch nicht. Und man ist dann ja auch sehr in der Situation und versucht, das, was man politisch für richtig findet, zu vertreten. Und das habe ich getan. Noch einmal, es geht nicht darum, den einen konkreten Vorschlag durchzusetzen, sondern eine Sprachlosigkeit zu überkommen. Jetzt in dem Moment als in der Rolle des Wirtschaftsministers. Ich fände es aber auch gut, wenn dieser Gedanke insgesamt im Land mehrheitsfähig wäre. Ja, also dass man, wenn ich jetzt, ich will nicht ausweichen, aber wenn ich einen Satz zu diesen Demonstrationen, den anti-rechtsradikalen Demonstrationen sagen darf, was für eine Stärke, weil lauter Menschen, die wahrscheinlich parteipolitisch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, wissen, dass sie zusammen die Mehrheit der Gesellschaft stellen müssen und dass die Differenzen, die sie alle untereinander haben würden oder könnten, nicht so wichtig sind, wie den Schutz des Grundgesetzes in den Vordergrund zu stellen. Und das passiert jetzt jenseits der Politik. Wenn die Demonstration neben der konkreten Problematik des Rechtsradikalismus ein Signal senden, dann, dass es nicht nur jenseits der Politik passiert. Und das war der Versuch.
Ich würde gern über ein Erlebnis mit Ihnen sprechen, das ziemlich bedrückend für Sie war. Am Anfang des Jahres, am 4. Januar, wurden Sie von einer aufgebrachten Menge in Schlüttsiel in Schleswig-Holstein daran gehindert, eine Fähre zu verlassen, als Sie von einem Kurzurlaub kamen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, so wie Sie es gesagt haben. Also ich war einen Tag auf Hallighoge, bin am Nachmittag zurückgefahren, wusste, dass es eine Demonstration gibt, dachte, dass ich, das ist ja nicht das, die erste Bauern- oder Landwirtschaftsdemonstration, die mir in meinem Leben begegnet, dass es eine Chance gibt, dann miteinander zu reden und dachte, dann fährst du halt 1-2 Stunden später nach Hause, aber fährst halt nach Hause und die Sicherheitslage hat es halt nicht zugelassen.
Es gibt eine Videoaufnahme, in der ein Polizist da noch zu vermitteln versucht. Und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch. Das können wir uns mal angucken.
Hey, wir haben 2 Varianten. Die erste ist, wir holen die Bereitschaftspolizei und räumen hier. Das wollen wir nicht. Die zweite ist, 2 Leute dürfen jetzt mit mir kommen und reden mit
ihnen.
Es gab dann augenscheinlich ein Gerangel und den Versuch, zu ihnen durchzubrechen, sodass die Fähre dann wieder ablegen musste und sie erst Stunden später an Land kamen. Herr Habeck, Sie sind ja einiges gewöhnt an Protest. War das anders als sonst?
Ja, wahrscheinlich war das anders als sonst.
Inwiefern?
Ja, bisher ist es immer gelungen, auch in zugespitzten Situationen in ein Gespräch zu kommen. Das ist dann nicht immer mit Applaus oder einvernehmlich ausgegangen. Aber es war doch immer möglich, Argumente auszutauschen. Und das war jetzt da nicht mehr möglich, leider.
Als Sie Politiker wurden, haben Sie mal eine Mahnung an sich selbst formuliert: Niemals einen Raum durch die Hintertür verlassen, wissen Sie noch. Geht das jetzt nicht mehr?
Da ging es nicht.
Und was sagt das zu Ihrem Verhältnis, über Ihr Verhältnis zu den Bauern? Sie waren mal, man hat Sie auch Bauernflüsterer genannt, weil Sie in Schleswig-Holstein die Zuneigung von den Landwirten gewinnen konnten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wann ist Ihnen da was abhandengekommen?
Ja, ich glaube, das ist aber nicht ganz richtig beschrieben. Also ich war 6 Jahre lang Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und es gab permanente Debatten, Reibereien und Proteste. Ich glaube, ich war ein Jahr lang im Amt. Da hat der Bauernverband, ich wohne ja in Flensburg, nach Kiel, das sind so 80, 90 Kilometer, alle 15 Kilometer riesen Strohballen an die A7 gestellt und mich immer angesprochen, also meinen ganzen Weg gemacht. Da stand immer drauf, Robert, keine Ahnung, wir haben ja dieses Land gemacht oder so. Und Also auch die Versammlungen, die es damals gab, waren laut. Also da wurden teilweise Trillerpfeifen vorher ausgeteilt, damit ich nicht rede. Und trotzdem sind wir irgendwie klargekommen miteinander. Und ich glaube, dass es auch wieder möglich ist. Also ich halte, ne, es ist völlig in Ordnung, dass Unterschiedliche, dass ich hier nicht missverstanden werde, dass Menschen ihre eigenen Interessen vertreten, auch lautstark. Das ist völlig in Ordnung. Und ich bin auch nicht jetzt Politiker oder Minister geworden, um billigen Applaus zu bekommen. Mhm. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass man dann miteinander in irgendeinem Raum diskutieren kann, so wie es auf den Bildern ja auch immer wieder möglich war, das zu tun. Deswegen würde ich jetzt diese Situation in Schlüttsiel auch nicht verallgemeinern. Danach ist ja ebenfalls was passiert. Es gab sehr viele Gespräche, ein paar habe ich gemacht, mit den Verbänden oder den Verbandsvertretern des Bauernverbandes. Als ich eine Woche später, würde ich sagen, in Süddeutschland war, waren immer Bauernproteste da. Und ich habe immer gesagt, so wie da auch, wollt ihr euch mit mir unterhalten? Dann sind 3 oder 5 Leute gekommen. Wir haben eine halbe Stunde geredet. Und das war gut. Also, und ich habe das, was ich von denen dann gehört habe, mitgenommen in die Gespräche mit anderen, mit Cem Özdemir, mit den Kabinettskollegen. Und es werden auch nicht die letzten Gespräche sein. Also insofern würde ich denken, dass dieses Ereignis, ich will das jetzt weder verniedlichen noch isolieren. Das ist natürlich Teil einer aufgeheizten Stimmung oder die, vielleicht kühlt sie sich gerade ein bisschen ab. Ich weiß es aber nicht, will es auch nicht beschwören. Aber es ist eben nur ein Ereignis und ich könnte Ihnen 10 andere nennen, die anders gelaufen sind. Und die gibt es eben auch.
Wie erklären Sie sich diese Stimmung? Was hat das auch ein bisschen mit Selbstkritik zu tun? Denn während Ihrer Regierungszeit hat sich die Zustimmung zur AfD, wir haben es schon angesprochen, auch über die Demonstration, nahezu verdoppelt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Erst einmal ist auf das Land, auf Deutschland, auf Europa ja von außen etwas zugekommen. Nämlich vor allem der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und das sage ich nicht als Entschuldigung, sondern nur als Erklärung. Also nicht als Entschuldigung für die vielen Entscheidungen, die wir treffen mussten oder die noch immer nachwirken. Aber als Erklärung, das soll man nicht vergessen, dass viele Probleme, die jetzt im Moment im Land sind, unabhängig von den ideologischen Fragen, daher rühren. Es fehlte auf einmal oder es drohte die Hälfte der Energie, die wir importieren, zu fehlen, grob gesprochen. Die konnte beschaffen werden, aber zu einem höheren Preis. Insofern sind die Preise hochgegangen, die Energiepreise und dann in der Folge alles mögliche andere. Das hat die Inflation getrieben. Inflation heißt, Leute haben am Ende, und zwar auch noch im Jahr 2024, weniger Geld. Der Wohlstand ist geschmälert worden. Der deutsche Wohlstand ist geschmälert worden. Ursächlich allerdings ganz maßgeblich immer noch durch diesen Angriffskrieg von Putin. Und wenn Wohlstand schwindet, das ist ja für alle spürbar, aber sehr unterschiedlich verteilt, kann das nicht zur Fröhlichkeit im Land beitragen. Das ist aber weder überraschend, das konnte man ja damals schon quasi sich denken, dass es so enden würde, also dass die Inflation steigen würde, wenn die Energie fehlt. Und das Schlimmste ist ja abgewehrt worden. Noch ist es die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, dass wir rechtspopulistische Bewegungen ja überall in Europa und auch in der Welt haben und auch in Ländern, die nicht so energieabhängig von Russland waren. Und die haben auch keine Ampelregierung und die haben auch nichts mit dem Agrardiesel gemacht und die haben auch kein Heizungsgesetz. Das heißt, wir haben es
aber
in dieser
man,
Zeit...
Aber kommt man mit dieser Entschuldigung noch durch? Das ist nicht eine Entschuldigung, eine Erklärung, aber zu sagen, in Europa haben wir überall das Phänomen. Olaf Scholz hat lange gesagt, es sei eine schlechte Laune-Partei. Muss man es nicht ernster nehmen und auch auf sich selbst beziehen?
Genau, das war gerade der Versuch, es sehr, sehr ernst zu nehmen. Und insofern eine Antwort auf Ihre Leitfrage überfordert die Ampel Deutschland zu geben. Meine Antwort wäre, wir leben in extrem fordernden Zeiten und Zeiten, die auch viele Menschen überfordern können. Und Politik und die Ampel und die Bundesregierung und meine Person versucht, Lösungen zu finden unter großen Zeitdruck und häufig nicht parteipolitisch vorgedacht und vorbereitet, sondern muss quasi spontan agieren. Und obwohl das Jahr 2022 und 2023 das Jahr der großen Bedrohung durch Energiemangel war, hat sich das im Wesentlichen nicht geändert. Also wir haben gerade so grob die Haushaltsskalen skizziert und wir haben nun mal im Haushalt durch die Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine und durch militärische Unterstützung der Ukraine und Wiederaufbauhilfen ungefähr ein Volumen von 17 bis 20 Milliarden Euro. Das haben wir. Das geben wir aus, um in dieser Situation solidarisch zu sein, beziehungsweise Putin nicht den Sieg zu schenken. Denn erinnern Sie sich die Zahlen? Ja, das ist sozusagen das 2,5-fache dieses Wachstumschancengesetz. Das war natürlich nicht vorhergesehen. Das haben wir weder in das Wahlprogramm reingeschrieben, noch gab es dafür eine Vorkehrung. Und trotzdem machen wir es und müssen damit agieren. Was ich also versuchen will zu sagen, der Aufstieg des Rechtsradikalismus hat tiefgehende Probleme oder tiefgehende Ursachen, wenn Sie wollen, versuche ich noch weiter auszuführen. Aber die Ampel, die Bundesregierung versucht, die Probleme Stück für Stück zu beantworten und zu lösen. Und wenn es einen Grund für Optimismus gibt, dann die Strecke, die wir zurückgelegt haben. Und das heißt nicht wir, die Bundesregierung, sondern wir, Deutschland. Ich will, wie gesagt, die Situation gar nicht schönreden. Aber was das Land alles geleistet hat in den letzten 2 Jahren von Covid-19 über das Abwenden der Energiekrise, um das Runterbringen der Preise und letztlich auch das Vermögen, immer noch breite demokratische Entscheidungen zu treffen und abzusichern, bis zu den Demonstrationen, die wir jetzt erleben, für das Grundgesetz ja im Kern. Das ist ja nicht nichts. Das ist eine gigantische Leistung und an die sollten wir glauben.
Und dennoch gibt es eine große Verunsicherung, nicht zuletzt in der Wirtschaft. Darüber wollen wir jetzt gleich noch etwas detaillierter reden. Die Wirtschaft schrumpft, Deutschland ist Schlusslicht beim Wachstum. Und deshalb haben wir uns mal etwas genauer umgehört bei einem mittelständischen Unternehmen, das eigentlich voran will bei der grünen Transformation, aber immer wieder an Grenzen stößt.